Ja, meine Lieben, also der siebente Tag der kümischen Hochzeit, der Abschluss, das Werk ist getan. Das große Werk, das große alchemische Werk hat sich also vollendet am sechsten Tag oder ist überhaupt abgelaufen am sechsten Tag im sogenannten Olympischen Turm, also in diesem geistigen Turm eigentlich, spielt sich ab über sieben Stockwerke, wie wir gesehen haben, wobei an der Vollendung des Ganzen dann nur Christian Rosenkreuz mit drei anderen Auserwählten teilnimmt. Und die anderen werden im siebten Stockwerk mit einem minderwertigen alchemischen Werk beschäftigt. Die haben also keine Ahnung, dass sich das Eigentliche woanders vollzieht. Und
im Dachgeschoss.
Im Dachgeschoss, genau. Genau, also das, auf der achten Ebene sozusagen, wenn man so will. Und da war auch der Christian Rosenkreuz der Einzige, der wirklich bewusst mitbekommen hat, wie die Seelenkräfte dieser enthaupteten Könige, wie die in diese neu geschaffene Körperlichkeit einziehen, wenn man so will. Also, ja, machen wir es noch ganz, ganz im allerschnellsten Durchzug, was die Stockwerke bedeuten. Also unten, sie sind angekommen am fünften Tag der kümischen Hochzeit, angekommen heißt, sie sind übers Meer gefahren, von dem Königsschloss sind sie aufs Meer hinausgefahren, dort gibt es diese Insel mit dem Olympischen Turm, ist mit einer Mauer, dicken Mauer umgeben, das Ganze. Am fünften Tag, als sie abends ankommen, müssen sie im Laboratorium noch allerlei zubereiten, eine ganze Menge Flaschen mit Füllen, mit Kräutern und Essenzen, die sie aufgekocht haben, zerstoßene Mineralien, allen möglichen. Und der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der in der Nacht dann noch hinausgeht, sieht, dass eine ganz besondere Sternenkonstellation ist, Vollmond ist, es ist ganz hell draußen. Er sieht aber auch dann die Seelenflammen, wenn man so will, also die Seelenkräfte der Könige über das Meer zukommen auf den Turm. Er hat sie schon einmal gesehen, nämlich nach der Enthauptung der Könige im königlichen Schloss. Das hat am vierten Tag stattgefunden. Es gibt ja drei Paare, jeweils König und Königin, verschiedenen Alters, die stehen also alle für Seelenkräfte. Die mussten alle enthauptet werden und das heißt, die Seelenflammen sind da irgendwie davongegangen und das hat er in der Nacht dann gesehen, wie diese Seelenflammen übers Meer davonziehen. Und er hat auch gesehen, wie die Leichname in die Schiffe geladen wurden. Er als Einziger hat das mitbekommen. Diese Leichname, die auf die Insel gebracht wurden, werden da im zweiten Stockwerk in so einem Sarg, brunnenartigen Sarg, aufgelöst. Also mit speziellen Essenzen versetzt, wird das aufgelöst, alles als einen flüssigen Zustand übergeführt, der als rote Flüssigkeit da herauskommt, intensiv rote Flüssigkeit in einer goldenen Kugel gesammelt wird. In dieser goldenen Kugel, diese Flüssigkeit wird jetzt im nächsten Stockwerk, im dritten Stockwerk, durch Sonnenlicht erhitzt. Mit einem raffinierten System von Spiegeln, also Sonnenlicht, die Morgensonne ist wichtig, es ist die Morgensonne, also es ist ziemlich in der Früh noch, wird mit einem Spiegelsystem auf diese Kugel konzentriert, die Kugel wird erhitzt dadurch verwandelt sich das, was drinnen ist. Also die Sonnenkraft ist notwendig, die ist also ganz essentiell, dass diese Sonnenkräfte aufgenommen werden. Und dann wird danach diese goldene Kugel mit einem Diamant aufgeschnitten, auseinandergeschnitten. Jetzt ist keine blutrote Flüssigkeit mehr drinnen, sondern ein weißes Ei ist daraus entstanden. Also durch diesen Hitzeprozess ist das umgewandelt worden in ein weißes Ei. Ein Ei ist immer ein Symbol auch für einen Neubeginn, für einen völligen Neubeginn. Da fängt etwas Neues an. Es ist zwar aus dem Alten was herübergekommen, aber das ist nur die Hülle sozusagen, aber da drinnen fängt etwas Neues an. Das ist die Bedeutung der Zahl 0 zum Beispiel. Die 0 kommt ja eigentlich ursprünglich von den Indern, ist dann von den Arabern übernommen worden. Und die Null drückt dieses Nichts aus. Dieses schöpferische Nichts, wenn man so will. Also das heißt, das Ei im Grunde ist die Null, das Ei, vielleicht sogar mit einem Punkt drin, und dann ist sogar das Sonnensymbol auch irgendwo drin. Da ist also ein gewisser Zusammenhang. Weil der Punkt drinnen, das ist also der Punkt, aus dem der Neubeginn kommt. Weil der Punkt ist eigentlich, hat keine räumliche Dimension, es ist ein räumliches Nichts im Grunde. Dieses Ei wird jetzt im vierten Stockwerk sorgsam ausgebrütet, auf einem Sandbad, in so einem viereckigen Kupferkessel ist das drinnen, also Sand wird das Gelinde erwärmt und ausgebrütet, das Ei, und dann kommt wirklich das Neue heraus, nämlich ein Vogel, der sich herausbildet, was soll aus dem Ei sonst rauskommen? Ja, das könnte ein Eidachsler sein. Aber dann hätte man was Luziferisches ausgebrütet, also es ist ein Vogel. Es ist ein Vogel, das Vogelsymbol steht für die Seelenkräfte, fürs Astralische, wenn man so will. Bei den Ägyptern schon, also zum Beispiel der Astrale, bei den Ägyptern Ba, das ist der Seelenvogel. Das ist das auch, was nach dem Tod aufsteigt, das findet man in vielen Hieroglyphen dargestellt bei den Ägyptern. Also so in die Richtung muss man sich diesen Vogel denken. Allerdings ist der Vogel noch ziemlich ungebärdig. Der ist also ziemlich wild und deckt überall hin. Also man muss ihn anbinden. Das Strich auch da, das ist der Strich, mit dem er angebunden ist irgendwo. Also damit er nicht durchgeht mit seiner Wildheit. Und er kann jetzt nur besänftigt werden dadurch, dass er gefüttert wird. Ich war also mal hungrig sozusagen. Aber womit wird er gefüttert? Er wird mit dem Blut der enthaupteten Königinnen und Könige gefüttert. Und zwar insgesamt dreimal. Und er verwandelt sich dabei langsam. Zuerst ist er schwarz, dann wird er weiß, zum Schluss ist er bunt. Bunt gemischt. Von den Farben her. Und wird immer zahmer dabei. Im fünften Stockwerk wird er frisch gebadet. Wird also eine Art Wasser hineingegeben und ein milchiges Pulver, ein weißes Pulver, also dass eine milchige Flüssigkeit entsteht. Daraufhin verliert er alle Federn, alle seine ganzen bunten Federn, die er hatte, verliert er. Er wird am Körper ganz blau, nur der Kopf ist weiß. Also das ist das Bild, dieser Gegensatz blau-weiß, der da drinnen ist. Der frisch gebadete Vogel wird dann hinaufgebracht ins sechste Stockwerk. Im sechsten Stockwerk, ganz wichtig, tauchen die sogenannten sechs Dinge wieder auf. Die waren bereits auf einem Altar anwesend bei der Köpfung dieser Königinnen und Könige am vierten Tag. Und zwar, was liegt alles auf dem Altar? Ein schwarzes Buch, also ein Buch in schwarzes Samt eingebunden, eingeschlagen. Dann gibt es einen elfenbeinernen Leuchter mit einer nicht flackernden Flamme, die aber trotzdem natürliches Licht ist, also natürliche Feuerflamme ist, aber ganz, ganz ruhig brennt. Dann gibt es eine Himmelskugel, einen Himmelsglobus, der sich selbstständig dreht. Es gibt eine Uhr mit Schlagwerk. Die Uhr zeigt immer wieder, wenn sie schlagt, eine besondere Konstellation, Sternenkonstellation an. Also das heißt, sie zeigt an, dass jetzt die Himmelskugel eine besondere Konstellation eingenommen hat. Dann findet sich ein kristallenes Bründlein dort, das mit einer roten Flüssigkeit gefüllt ist, oder eine rote Flüssigkeit kommt da heraus, erinnert also ein bisschen an die Geschichte hier. Und dann ist noch ein Totenkopf und erinnert euch an die Schlange, die beim einen Auge des Totenkopfs herauskriecht und beim anderen Auge wieder hineinkriecht. Ich glaube, jetzt habe ich nichts vergessen. Also das Buch, der Himmelsglobus, die Uhr mit dem Schlagwerk, das Bründlein, der Leuchter und der Totenkopf. Richtig?
Die Schlange.
Ja, die Schlange, genau, die zählt, also die ist extra, die zählt nicht zu den 6 Gegenständen, also das sind alles Gegenstände und die Schlange ist noch was Extriges, die da durchgewicht. Und der Vogel wird jetzt eben hinaufgebracht und der beckt ziemlich auf die Schlange hin, sodass sie heftig zu bluten beginnt und einmal sehr geschwind wieder da drin verschwindet und überhaupt jetzt vor der Notwendigkeit steht, neu belebt werden zu müssen. Also eigentlich tötet er die Schlange, aber sie kann neu belebt werden. Was wichtig ist, was ist das Bild mit dem Totenkopf und mit der Schlange? Also die Schlange ist immer das Bild für das Luziferische, die Paradiesschlange, wenn man so will. Das ist aber auch die Kraft, die uns die Erkenntnis des Guten und des Bösen gegeben hat. Also unsere bewusste Erkenntniskraft hat ihren Ursprung bei den luziferischen Kräften zunächst. Einmal wächst aus dem alten Hellsehen heraus, das aber jetzt beginnt abzusterben im Grunde, also das heißt, der Tod hält auch Einzug eben in die Wahrnehmung des Geistigen, das heißt, es stirbt immer mehr ab, zum Schluss zum Begriffsmäßigen, da spielt aber dann natürlich das Arimanische, das durch den Totenkopf repräsentiert ist, auch eine Rolle, das heißt, die Schlange, die sich von hinten durchs Rückenmark hinaufwindet, stirbt da oben eigentlich ab. Oder das, was sie zu geben hat, stirbt da oben ab. Ist vielleicht aber auch Medizin, kann auch sein. Also, wenn ihr denkt an den Merkurstab mit den 2 Schlangen sogar, da gibt es also eine lichte Schlange und eine dunkle Schlange. Und beide zusammen schütten Gift aus, das aber zugleich auch Medizin ist. Da haben wir halt nur eine Schlange, aber auf jeden Fall sie muss am Leben erhalten werden also, oder wieder gerettet werden. Also auch diese luziferischen Kräfte brauchen wir genauso wie die Totenkopfkräfte. Wir müssen sie zwar einerseits überwinden in dem Sinn, dass wir mit unserem Ich nicht Sklave dieser Kräfte sind, sondern Herr dieser Kräfte sind, aber wir brauchen sie. Also wir brauchen den Luzifer und den Ahriman ganz dringend. Die sind keine Kräfte, die zu fliehen sind, die zeitweise zu bekämpfen natürlich sind, aber sie wehren dagegen, aber wir müssen sie letztlich mitnehmen und erlösen dadurch, dass wir sie dazu bringen, im Sinne des guten Geistigen, des richtig fortschreitenden Geistigen zu wirken. Und weil sie sind ja eigentlich nur dann schädlich, wenn sie am falschen Platz zu wirken beginnen. Das macht sie zu Widersachermächten. Sie sind eben nicht an sich, kommt der Mysterium da immer so oft vor. Du sagst es ja selber, sie sind nicht an sich böse oder gut. So wie das Feuer kann gut oder schlecht sein, aber es ist nicht schlecht, weil es brennt. Und das Wasser ist an sich nicht gut, nur weil Menschen drinnen ertrinken können, deswegen ist das Wasser nicht böse. Und so ist es mit den Widersachermächten halt auch. Aber sie müssen im richtigen Gleichgewicht wirken. Das ist das Problem. Also die Schlange braucht man, die muss wiederbelebt werden. Und der Vogel hat ja diese Schlange gebeckt, da ist viel Blut herausgekommen, das Blut ist auch gesammelt worden und mit dem wird der Vogel jetzt sogar gefüttert. Also das heißt, unser Astralleib muss mit dem, wenn man so will, luziferisierten Blut gefüttert werden. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung und noch dazu, er wehrt sich heftig dagegen. Also er ist eigentlich schon ganz friedlich geworden, aber das gefüttert zu werden mit diesem sozusagen luziferischen, also egoistischen Blut, das schmeckt ihm gar nicht. Er wehrt sich heftig dagegen, aber es nützt ihm nichts, er wird gefüttert. Schließlich wird er aber dann eh ganz ruhig und zahm am Ende und geht sogar so weit, dass er bereit ist, sich zu opfern. Also das heißt, er überwindet das Egoistische, das, das, was im Luziferischen drinnen ist, ist bereit, sie, das heißt sein Ego, hinzuopfern. Und das heißt, er legt freiwillig seinen Kopf auf dieses schwarze Buch und dann wird ihm der Kopf abgeschlagen und es kommt kein Blut heraus. Es kommt kein Blut heraus. Also der Kopf ist ganz blutleer jetzt. Das heißt, er hat was angenommen von den alemannischen Gräbern. Der ist ganz blutleer. Und aber aus der Brust, als die Brust geöffnet wird, da kommt das Herzblut heraus. Aber wie ich es letzte Mal auch erwähnt habe, ist ja oft auch der Pelikan, für den ist das typisch, oder ist das das Bild, dass er sich die Federn ausruft und die Brust aufreizt, um mit seinem Blut die Jungen zu füttern. Was oft auch als Bild für den Christus verwendet wird, der mit seinem Blut sozusagen die Menschen rettet und nährt, wiederbelebt. Dieses Blut wird aufgesammelt, auch das aus seinem Herzblut herauskommt, und der Leichnam des Vogels wird eingeäschert. Wird also zur Asche verwandelt, kommt dann in ein Zedernholzkistern, und dieses Zedernholzkistern wird weggebracht. Ich sage jetzt bewusst einmal weggebracht, weil jetzt spielt sich so eine Art kleines Schauspiel ab, um abzulenken, nämlich dass Christian Rosenkreuz und drei seiner Mitalchemisten ausersehen sind, das Werk zu Ende zu führen. Die anderen, weil es sind ja insgesamt sind sie neun, also mit Christian Rosenkreuz und mit dem einen König, den er dazu gewählt hat, weil er den Wunsch frei hat, der einen darf er sich erwählen, der noch mittun darf. Weil sieben haben damals die Prüfung bestanden, dass sie überhaupt dürfen. Der achte war der Christian Rosenkreuz, der sie ganz glänzend bestanden hat. Und er durfte noch einen neunten auswählen, also die neun sind es. Aber von den neunern ist nur der Christian Rosenkreuz und drei andere auserwählt, das eigentliche Hauptwerk zu vollbringen. Allerdings wird den anderen jetzt durch die Jungfrau Alchimia, die durch das ganze Geschehen durchleitet, den anderen vorgemacht, ja, die werden jetzt hinausgeschickt, weil sie sind unwürdig, sie haben sich als unfähig erwiesen und daher dürfen sie am weiteren Geschehen nicht teilnehmen. Und werden bei einer Tür irgendwo hinausgeschickt, weil es gibt offensichtlich da irgendwelche Aufgänge noch draußen, die habe ich nicht eingezeichnet hier. Weil wenn ihr euch erinnert, die Alchemisten müssen immer mit Leiter oder mit Strick oder irgendwas von Etage zu Etage heraufklettern, also die haben es nicht so ganz einfach. Aber jetzt wird Christian Rosenkreuz mit den vier anderen gleich hinaufgebracht ins Dachgeschoss und dort geht er eben auch die Jungfrau Alchimia mit dem Zedernkistern und mit der Asche des Vogels mit, das wird dann dort verwendet. Und sie leert die Asche auch heraus. Die wird mit einer Flüssigkeit zu einem Art Teig angerührt und das Ganze wird in Formen gegossen und so entstehen zwei kleine Menschenfiguren. So eine Handspanne groß, 4 Zoll ungefähr, also 10 cm. Ganz kleine Figuren, die so in einem Öfchen gebacken werden. Und dieses Werk vollziehen eben diese vier Alchemisten, also wo der Christian Rosenkreuz dabei ist, unter der Anleitung des Alten, der Herr des Turmes ist. Und die Jungfrau Alchimia eilt inzwischen noch unten zu den anderen, hat inzwischen in das Zedernholzkistern was anderes eingefüllt und macht denen jetzt irgendein Theater vor, dass sie halt auch ein wichtiges Werk zu vollenden hätten und so weiter. Und sie glauben natürlich, dass sie das eigentliche Ding machen. In Wahrheit beschäftigen sie sich aber nur mit der niederen alchemistischen Kunst. Diese Formen, die da in dem Ofen ausreifen, wenn man so will, sind erstens einmal wunderschön anzuschauen, aber halt noch sehr klein, und sie haben durchaus eine fleischartige Konsistenz. So wird es geschildert. Und es geht jetzt darum, aber dass sie zum Wachsen gebracht werden. Dazu werden sie auf einen Tisch gelegt und sie werden gefüttert mit dem Herzblut. Also gefüttert, das heißt, sie leben nicht, also man muss dazu sagen, sie schauen zwar wie lebendiges Fleisch aus, aber sie leben nicht, sie sind nicht beseelt, sie sind einfach noch, ja, im Grunde Leichnam. Also sie sind rein physisch noch, aber stofflich gesehen doch ein Material, das dem Lebendigen entspricht, aber sie müssen erst belebt werden. Und vor allem, sie müssen einmal wachsen, also die Figuren müssen größer werden, und zwar, aber dieses Wachstum ist auch noch kein eigentlicher Lebensprozess, sondern nur eine Vergrößerung, die stattfindet. Und die passiert eben dadurch, dass ihnen Tropfen von diesem Herzblut des Vogels in die Münder getropft werden, und darauf wachsen sie dann langsam, bis sie zu wirklicher Menschengröße angewachsen sind, werden dann zugedeckt mit einem Tuch, und jetzt wird ein großes Spektakel veranstaltet, weil sie sollen ja jetzt belebt und beseelt werden. Und wieder gibt es ein großes Ablenkungsmanöver. Es kommen also Musikanten herein mit Posaunen, und diese Posaunen sind mit Laubwerk umwickelt, das noch extra angezündet wird. Also das alles schaut sehr spektakulär aus. Und alle schauen eigentlich darauf, auf dieses Zeug, was da brennt und was sie da tut. Der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der bemerkt hat, da oben gibt es aber eine Öffnung in der obersten Kuppel. Und er hat schon seine Vermutung, weil er hat ja gesehen am Vorabend die Seelenflammen, die übers Meer kommen. Und er ahnt schon, dass die irgendwie da bei der Kuppel hereinkommen werden. Während die anderen glauben, dass das irgendwas mit der Posaune da zu tun hat. Die Posaune hat schon was zu tun damit, aber nur insofern, als sie dann die Seelenflammen, die hineinfahren, durch diese Posaune, die nämlich dann angesetzt wird, den Figuren an den Mund. Und da fährt dann diese Seelenflamme hinein. Und der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der das wirklich bemerkt, der das sieht. Diese ganze Prozedur wird insgesamt dreimal wiederholt.
Für jeden Leib
dreimal wiederholt, genau. Und so, dass sich alle Seelenkräfte wieder vereinigen da drinnen. Weil wir hatten ja drei Paare. Also das heißt insgesamt sechs Seelenflammen, die jetzt davon drei männliche, wenn man will, drei weibliche, also von König und Königin. Wobei im Seelischen ja dieser Unterschied nicht in dem Sinn da ist. Also wird das, kommen die da hinein, alle sechs Seelenflammen, drei beim einen, drei beim anderen. Und damit sind dann werden sie belebt, schlagen dann nach einer Zeit die Augen auf und werden dann sehr schnell, also sie werden bekleidet, die Jungfrau Alkimia bringt ein ganz wunderbares Gewand, das wie Kristall ist, aber ganz weich trotzdem und biegsam, aber doch auch nicht durchsichtig wie ein Kristall, sondern es bekleidet sie eben, aber es ist ganz weich und fließend, aber trotzdem Kristall. Das ist sehr wichtig, weil das kristalline Element hat was zu tun, einerseits natürlich mit dem physischen, also Kristalline ist das eigentlich Physische, was unseren Erdplaneten ausmacht. Wenn ihr euch erinnert, der sogenannte alte Mond, also die Vorgängerwelt der Erde, hat es nur bis zum flüssigen Element gebracht. Von mir aus bis zum zähflüssigen, von mir aus bis zum glasartig flüssigen, weil Glas ist eigentlich auch kein Kristall, sondern im Grunde eine sehr starre Flüssigkeit. Also das eigentliche Kristallelement ist erst mit der eigentlichen Erdentwicklung da und hat einen ganz starken Zusammenhang mit der Ich-Kraft. Die Ich-Kraft ist eigentlich das, was die Kristalle formt. und die sich an den Kristallen, an dem Kristallisierenden des Ich-Bewusstseins entwickelt. Das hängt zusammen. Also überall dort, wo auch in unserem Organismus von Kristallisationsprozesse ansatzweise stattfinden, da entsteht das Ich-Bewusstsein. Da entsteht erst das Wachbewusstsein. Also dort, wo etwas bis zum Kristall absterben kann. Höchstes Geistiges, das in die härteste, klarste, geometrischste, physische Form hineinstirbt. In dem Moment löst sich das und kann als Bild sozusagen geistig erlebt werden. Und das ist das, was das Ich-Bewusstsein ausmacht. Auch wenn dieses Erleben heute noch sehr anfänglich ist. Weil was wissen wir von unserem Ich, von unserem wirklichen Ich? Gar nichts. Praktisch gar nichts. Wir wissen, dass wir es haben. Weil das meiste, was wir wissen, unser Ego vielleicht, wenn wir Glück haben, kennen wir es und schätzen es halbwegs richtig ein. Das heißt, das Ego hat mit all unseren Wünschen, unseren Gelüsten und so weiter zu tun, mit all unseren Erinnerungen auch zu tun, mit unserem ganzen Seeleninhalt. Das ist aber alles Ego, das Ich steht drüber. Das Ich geht durch Inkarnationen durch, war in anderen Inkarnationen völlig anders als Persönlichkeit mit anderen Seeleninhalten. Aber es zieht sich schon etwas durch, aber das ist das Ich. Aber das kennen wir im Grunde nicht. Wir nehmen es, Rudolf Steiner vergleicht es oft eigentlich nur dadurch wahr, weil es so wie ein schwarzer Fleck an der Wand ist, wie ein Loch in der Wand eigentlich. Da merkt man auch, dass da ein Loch halt drinnen ist. Wir sehen zwar dort nichts drinnen in dem Loch, aber wir sehen, dass das Loch da ist. So in etwa nehmen wir unser Ich wahr. Also, ich meine, wo man es wirklich merkt, das Ich ist zum Beispiel in den Schicksalsschlägen, die uns passieren, weil das Ich ist das, was da dahinter steht und das lenkt. Also dort, wo genau das passiert, was das Ego am allerwenigsten will, das passiert und sagt, wieso wir, warum ich? Ich, das Ich. Niemand da ist keine göttliche Strafe oder sonst was, sondern das Ich sagt, Mensch, aber jetzt brauche ich das oder jenes, dass ich auf den richtigen Weg komme, dass die Entwicklung weitergehen kann. Und die Entwicklung ist immer mit Schmerz verbunden. Muss man dazu sagen. Sie ist immer mit Schmerz verbunden. Weil die Entwicklung besteht darin, ja, man könnte sagen, weil das Ich gehört der Ewigkeit an. Das heißt, das Ich ist das Ich seit, in gewisser Weise seit Urbeginn. Weil sonst weiß ich, entwickelt sich, das ist aber schwer zu sagen. Es entwickelt sich in dem Sinn, dass es das immer mehr wird, was es eigentlich von Anfang an schon ist. Das ist, man kann es nicht so paradox ausdrücken irgendwo. Nämlich, dass es das wird, was es eigentlich schon ist, heißt, dass es diese Kraft auch wirklich in Schöpfertaten einsetzen kann. Das ist nämlich damit gemeint. Es hat potenziell unendlich viele Möglichkeiten drinnen, aber es muss sich erst dadurch realisieren, dass es auch wirklich diese Tätigkeiten in Gang bringt. Nicht nur, dass die Möglichkeit hat, dieses oder jenes zu schaffen, sondern es eben auch tut. Und dabei stoßen wir im grundsätzlich immer auf Widerstand. Vor allem nämlich auf den Widerstand in unserem eigenen Wesen. Da ist unser eigenes Ego der größte Widerstand einmal. Weil da wirken die Widersacher drin, die sind nicht wirklich im Gleichgewicht, sondern das Ich muss sie erst ins Gleichgewicht bringen. Und das heißt, es muss vieles von dem, was uns unheimlich angenehm und bequem ist, einfach einmal wegfallen. Das ist der Sinn des Schicksals irgendwo im Grunde. Und das, eben weil wir in der Vergangenheit halt immer wieder, was heißt in der Vergangenheit natürlich tagtäglich auch noch immer, irgendwo auf die Widersacher hereinfallen, weil sie ja mit allen möglichen Verlockungen und Dinge halt tun, die nicht so in Ordnung sind, nämlich nicht in Ordnung sind, in dem Sinn, dass sie uns hindern, diese geistige Schöpferkraft hereinzubringen. Das ist der eigentliche Punkt. Und dann muss das Ich sagen, halt, aber das muss weg. Und das tut weh. Das ist unangenehm. Das ist also die bittere Pille bei dem ganzen Ding. Ja, also, aber das ist dieser Zusammenhang also zwischen Kristall Und die Ich-Kraft führt es hinunter bis zur Gestaltung des Physischen. Bis zur Gestaltung des Physischen geht es. Das heißt, die allerhöchste geistige Kraft, weil da sind wir noch über der Ebene der geistigen Hierarchien, also der Engelhierarchien, da sind wir im Bereich der Trinität. Dort hat das Ich seinen Ursprung. Und nur diese allerhöchste geistige Kraft kann wirklich bis ins allerhärteste Physische hineinwirken. Also je härter, je toter eigentlich etwas ist, desto höhere geistige Kraft ist notwendig, um dem trotzdem den Stempel des Geistigen aufzubringen. Das heißt, in gewisser Weise ist der Kristall Bild des höchsten Geistigen. So wurde das auch immer wieder aufgefasst, also namentlich natürlich bei den Alchemisten, da ist der Kristall eigentlich immer das Bild für das höchste Geistige. Und daher dieses kristalline, aber trotzdem weiche Gewand, dass die gekleidet werden. Das ist natürlich die höchste Kunst, so etwas Kristallines, das heißt etwas durch und durch. Kristallin heißt ja, dass da eine gewisse Ordnung drinnen herrscht. Diese Ordnung kommt aus dem Geistigen. Und etwas zu schaffen, was eine ganz strenge Ordnung hat und trotzdem weich beweglich ist, wäre selbst also für die wirklich physisch praktische Arbeit, ist ein Kunststück, sowas zusammenzubringen. Also, stellen Sie sich wirklich vor, konkret so ein Material zu schaffen, dass diese Festigkeit, diese innere Ordnung eines Kristalls hat, und trotzdem ganz weich und biegsam ist.
Naja, als Bastler würde ich Kristalle nehmen und in einen Stoff einbinden.
Ja, ja, aber die Kunst ist, ohne Stoff auszukommen. Das ist geschummelt. Naja, es kündigt sich natürlich sowas an, ganz klar in unserem Organismus drinnen in Form des Eiweißes. Das Eiweiß ist nämlich eine sehr interessante Sache. Ich meine, so schaut es ja aus wie so ein klippriges, eben gerade absolut nicht kristallines Zeug. In Wirklichkeit ist aber das Eiweiß unheimlich strukturiert und lässt sich auch sehr leicht kristallisieren, auch wirklich zu Kristallen. Macht man in der Biochemie, gerade wenn man die Gestalt von solchen Eiweißmolekülen untersucht, wie die räumlich ausschaut, muss man das Ganze kristallisieren, das geht recht gut. Und dann wird es mit Röntgenstrahlen beschossen und dann entsteht so ein Art Streuungsmuster, aus dem man den Kristallbau errechnen kann und daraus kann man die genaue räumliche Form im kristallisierten Zustand ableiten. Natürlich, wenn es im Flüssigen ist, normalerweise ist es im Flüssigen aufgelöst, dann löst sich der Kristall wieder, verändert sich die Form natürlich. Aber eines ist schon richtig, wenn man die beim Kristall nimmt, nimmt man die Urform sozusagen, die dahinter steht, die eigentliche Formbildekraft, die dieses Eiweißmolekül repräsentiert, die steckt dahinter. Und da steckt Ich-Kraft dahinter. Die gibt dem die spezielle Form. Und ist
Ei klar, wenn man das streicht ganz dünn, dann wird so. Naja, ist eine dünne Schicht, da wird die splittert.
Ja. Ja, ich meine, es fängt schon an. Ich meine, es ist eiklar, oder Eiweiß ist natürlich auch unheimlich heikel, weil selbst durch solche mechanische Beanspruchungen fängt es bereits an zu denaturieren. Das heißt, da kristallisiert zwar was, aber das sind nur Teilkristallbildungen und es verliert seine ursprüngliche Gesamtform. Das Geniale nämlich ist, es gibt sozusagen einen Einkristall, der wirklich die perfekte Form hat, die im Flüssigen zwar beweglich wird, aber trotzdem als Gestaltprinzip bleibt es dahinter. Aber kaum durch das Eiweiß jetzt ein bisschen zu hoher Temperatur aussetzen oder mechanisch belasten, fängt diese Struktur zu zerbrechen an. Und dann in dem Moment stirbt sie. Also in dem Moment ist es kein lebendiges Eiweiß mehr. Das heißt, das würde im Körper ausflocken dann und vielleicht die Arterien verstopfen oder irgend sowas sechs. Aber fällt dann aus dem Lebendigen heraus.
Eine Struktur nach deiner Version ist immer was Lebendiges.
in dem Fall ja nicht immer, aber die ideale Kristallstruktur ist etwas eigentlich Lebendiges. Im Grunde ist es ein geistiges Formprinzip, das in diesen ganzen Verwandlungen erhalten bleibt. Mhm. Das sich zwar dehnt, streckt und so weiter, aber erhalten bleibt. Aber auf der anderen Seite ist es knapp an der Grenze, dass es auch zersplittern würde. Weil, wenn ich wirklich physikalisch-chemisch gesehen den Idealkristall nehme, der vollkommen perfekt gebaut ist, dann ist der so spröde, weil er, was kann der auf Druck, er kann nicht ausweichen. Er ist einfach starr und unbeweglich dann. Ausweichen könnte er eigentlich nur dann, wenn drinnen kleine Fehlstellen sind, Löcher zum Beispiel sozusagen, dann kann er ausweichen. Das heißt, ein Realkristall, den kann man gar nicht züchten, der völlig fehlerlos ist. Den gibt es gar nicht. Aber der wird auf den geringsten Lufthauch dadurch ausweichen, dass er zersplittert. Einfach zersplittert. Das ist die einzige Möglichkeit, die er hat. Er kann nicht den Druck durch Verformung abfangen, sondern auf den kleinsten Druck hinauf kann er nur zerbrechen. Aber das heißt, der wirkliche Idealkristall ist die geistige Idealform. Die lässt sich physisch gar nicht realisieren. Bis zu der kommt es gar nicht wirklich, sondern an die kann man sich nur annähern. Und das ist das Bild aber des Physischen. Diese ideale Kristallform, wenn man so will. Und das heißt auch, das, was man als Auferstehungsleib oder so bezeichnen kann, hat was mit dieser Kristallform zu tun, die absolut individueller Ausdruck des Ich ist. Das alles steckt in dem Quantum drinnen. Das ist sozusagen der physische Leib, der aber im Grunde der Auferstehungsleib ist. Das ist damit gemeint. Naja, und dann werden die König und die Königin, also es ist jetzt nur mehr ein Paar, werden dann auf ein Schiff gebracht. Sie sind ja mit 7 Schiffen gekommen, also auf ein Schiff werden die gebracht und fahren dann gleich ab, Richtung übers Meer zurück, also Richtung Schloss, während die Alchemisten noch über Nacht bleiben. Also so viel in Kurzform einmal der sechste Tag.
Auch die 4 Auserwählten.
Christian Rosenkreuz mit den anderen 3 Auserwählten, die bleiben. Alle bleiben über Nacht, also auch der Alte noch, die Jungfrau Alchimia mit ihren Jungfrauen. Also erst am nächsten Tag ist dann die Heimreise. Das werden wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Also jedenfalls nach getaner Arbeit schlafen sie gut, die ganzen Alchemisten, die anderen, die im 7. Stockwerk da das mindere Werk vollbracht haben, ahnen natürlich nichts, dass das eigentliche Werk sich oben abgespielt hat, glauben, dass sie das große Werk geleistet haben. Und die anderen lassen sie auch in dem Glauben irgendwie. Jedenfalls um 8 Uhr in der Früh erwacht der Christian Rosenkreuz, kleidet sich rasch an und will sich wieder in den Turm begeben, verirrt sich aber irgendwo, denn es sind in dem rundherum in der Mauer, in den Gebäuden, die da auch sind, mannigfaltige Gänge und so, er verirrt sich also fast ein bisschen irrterweile herum, bis er dann endlich den Aufgang findet, so geht es aber auch den anderen. Also sie irren da jetzt ein bisschen herum und schließlich treffen sie sich im untersten Gewölbe wieder, also offensichtlich auf der Laboratoriumsebene. Und dort werden ihnen gelbe Kutten überreicht. Sie werden also jetzt in gelbe Kutten gekleidet und sie hatten ja schon vorher bekommen das goldene Vlies. Also das bekommen sie jetzt wieder zurück, das hatten sie zwischendurch ablegen müssen. Und die
Jungfrau Alkymia verkündet jetzt, sie sei ein Ritter vom goldenen Stein geworden. Ritter vom goldenen Stein. Der goldene Stein. Na, ich lese euch einmal vor, was der Steiner dazu sagt, zu dem goldenen Stein. Nach der Vollführung des kunstalchemistischen Vorganges wird Christian Rosenkreuz zum Ritter des güldenen Steines ernannt. Man müsste sehr ausführlich in einer rein geschichtlichen Darstellung werden, wenn man aus der einschlägigen, ernstzunehmenden und der weit größeren, schwindelhaften Natur den Namen güldener Stein aufzeigen und auf seinen Gebrauch hindeuten wollte. Das liegt nicht in der Absicht, die mit diesem Aufsatz verfolgt wird. Doch darf auf dasjenige hingewiesen werden, was sich aus einem Verfolgen dieser Literatur als Ergebnis über diesen Gebrauch gewinnen lässt. Diejenigen ernstzunehmenden Persönlichkeiten, die den Namen angewendet haben, wollten mit ihm auf etwas hindeuten, in dem die tote Steinnatur sich so anschauen lässt, dass man ihren Zusammenhang erkennt mit dem lebendigen Werden. Also, dass man in der toten Steinnatur den Zusammenhang mit dem lebendigen Werden erkennt. Das heißt, in der Steinnatur erkennt, dass das ein Bild eines lebendigen Prozesses ist. Dafür steht einmal der goldene Stein. Der ernstzunehmende Alchemist glaubte, dass künstliche Naturvorgänge hervorgerufen werden können, zu denen totes, steinartiges verwendet wird, in denen sich aber, wenn sie recht angeschaut werden, etwas von dem erkennen lässt, was vorgeht, wenn die Natur selbst das Tote in das lebendige Werden hineinwebt. Also das heißt, ich kann darin erkennen, ich kann der Natur ihre Geheimnisse ablauschen bis zu einem gewissen Grad. Also das ist auch ein Sinn dieses ganzen alchemistischen Werkes, anzuschauen, wie in der Natur einerseits das Lebendige bis ins Tote hineingeführt wird, wie aber in dem Toten wie im Bild die Spur dieser Lebenstätigkeit sichtbar wird. Und wie umgekehrt diese Kräfte, die da sichtbar werden, die kann ich dann wieder verwenden, um Lebendiges zu schaffen, sozusagen, um den toten Stoff wieder zu beleben.
Ja, das macht ja die Pflanze.
Das macht
die Mineralien.
Ja, ja, ganz genau. Das macht die Pflanze an erster Stelle. Es macht natürlich jedes Lebewesen eigentlich überhaupt, das auch Tier und Mensch natürlich, dass es, weil da ist genau immer der Prozess. Also wenn wir zum Beispiel Nahrung aufnehmen oder auch wenn die Pflanze jetzt etwas aufnimmt, sie nimmt ja eigentlich nur Totes auf. Na, was nimmt sie auf? Sie nimmt aus der Luft Kohlendioxid aus. Das Kohlendioxid in der Luft ist eigentlich die tote Asche, die wir beim Atmen, also auch wenn es gasförmig ist, gebrauche ich jetzt den Wort Asche, es ist das Verbrennungsprodukt sozusagen, also das etwas Totes. Das nimmt sie auf, verbindet es mit dem Wasser, das sie teilweise auch aus der Luft, teilweise aber auch aus dem Boden aufnimmt, und aus dem entsteht dann Traubenzucker in erster Linie einmal. Und dann Fruchtzucker und aus Traubenzucker und Fruchtzucker entsteht der Speisezucker, wenn man so will, die Saccharose. Und von dem geht eigentlich dann die ganze Pflanzenentwicklung aus. Da geht es dann bis zur Zellulose und diese Geschichten. Aber das ist der eigentliche Lebensprozess, den die Pflanze macht mit der Photosynthese. Und sie fängt dabei das Sonnenlicht ein, das da drinnen ist. Und dieser goldene Stein, halt, der gibt so ein Abbild im Toten dieses ganzen Prozesses, also in dem die Spuren sozusagen da festgehalten werden irgendwo.
Jetzt eine Zwischenfrage, kann der Mensch ohne Sonne, ohne Licht überleben? Gibt es da schon Versuche?
Ganz im Finstern nicht. Also auf Dauer zumindest nimmt er schweren Schaden. Man kann nur natürlich das Sonnenlicht, also durch künstliches Licht, bis zu einem gewissen Grad ersetzen. Aber jedes künstliche Licht hat seinen Ursprung trotzdem im Sonnenlicht. Das ist ja das Paradoxe. Wenn ich nur hernehme eine Kerzenflamme, nehmen wir die einfachste Art des künstlichen Lichtes an. Kerze kommt aus dem Bienenwachs. Zunächst einmal, wenn ich jetzt von den modernen Paraffinkerzen absehe, aber der Ursprung ist also die Bienenwachskerze. Wo kommt das Bienenwachs her? Die Bienen sammeln in der Pflanze die Pollen, sie sammeln den Zucker, der da drinnen ist, und aus dem produzieren sie dann letztlich das Bienenwachs. Also sie nehmen es von den Pflanzen und fangen aber die Pflanzen ein mit der Photosynthese, die Sonnenkraft. Das heißt, letztlich, was im Wachs drinnen lebt, ist Sonnenkraft. Und wenn ich Wachs beginne zu verbrennen, dann setze ich die darin gefangene Sonnenkraft wieder frei. Im Grunde braucht also den Doch, dass sie das fein verteilt und so weiter. Aber im Grunde setze ich Sonnenkraft frei. Wenn ich mit Kohle heiz, wodurch entsteht Kohle? Dadurch, dass Pflanzenreste sich übereinander lagen und unter großen Druck geraten, dann kommt die sogenannte Inkohlung, wo das immer mehr zu Kohle halt zerfällt, was vorher, weil alles lebendige Material ist kohlenstoffhaltig, auch Pflanzenmaterial. Durch den Inkohlungsprozess bleibt zum Schluss halt nur mehr der Kohlenstoff über. Und in dem Kohlenstoff drinnen ist aber gefangen ein großer Teil der Sonnenkraft, die die Pflanzen aufgefangen haben. Das heißt, wenn ich mit Kohle ein Feuer mache, habe ich Sonnenenergie in Wahrheit. Ich habe halt nur das Problem, dass ich daneben Kohlendioxid und so weiter als Abgase auch habe. Aber in Wahrheit kennen wir keine andere Kraft außer Sonnenkraft auf der Erde. Nehmt Wasserkraft her. Wie kommt das Wasser dazu, in einem Wasserkraftwerk zu verwenden, indem es durch die Sonnenkraft verdunstet wird, über den Bergen abregnet, sich sammelt dort irgendwo und den Berg hinunterrinnt und dann kann ich das benutzen, um meine Turbinen anzutreiben. Also ist Wasserkraft eigentlich Sonnenkraft, Windenergie. Wodurch entsteht der Wind? Letztlich durch Druckdifferenzen, die entstehen wieder durch Temperaturdifferenzen. Die haben mit der Sonneneinstrahlung zu tun. Also ist Windenergie eigentlich Sonnenenergie. Und so geht's mit allem, mit einer einzigen Ausnahme. Mit einer einzigen Ausnahme, die Kernkraft. Kernkraft ist nicht Sonnenkraft, sondern ist Sternenkraft. Könnte man sagen, weil also zumindest unsere Kernspaltungsreaktoren werden ja hauptsächlich mit Uran oder von mir aus mit Plutonium betrieben, aber der Ursprung ist das Uran. Solche schweren Elemente wie das Uran entstehen im Kosmos selten, jedenfalls nicht in unserer Sonne, nicht in unserem Sonnensystem, sondern sie entstehen nur, wenn sehr, sehr große Sterne sterben. Es gibt also große, groß heißt massereich, groß heißt wirklich 10-mal, 15-mal, 20-mal, 100-mal größer als unsere Sonne, also gewaltig, weil sie weit weg sind, schauen sie nicht so groß aus, aber es sind gewaltig, gibt es. Und ihre Energie erzeugen sie ja durch diesen Prozess der Kernfusion. Also da wird letztlich aus Wasserstoff, werden im Laufe der Zeit alle chemischen Elemente aufgebaut, bis hinauf zum Eisen. Das ist das Maximum. Ab dem, es gibt aber noch darüber hinaus chemische Elemente. Das Interessante ist, durch den Kernfusionsprozess können die aber nicht mehr entstehen, weil der Prozess nur dann abläuft, wenn insgesamt Energie dabei gewonnen wird. das hört beim Eisen auf. Ob da wäre eigentlich nur mehr Zerfall möglich, aber dazu muss die Elemente erst einmal geben. Die müssen also irgendwie mit Gewalt zusammen geschweißt werden. Und das geht nur bei sogenannten Supernova-Explosionen. Das passiert dann, wenn jetzt so ein Riesenstern, wenn der bis zum Eisen hinauf Elemente erzeugt hat und fertig ist mit seinem Kernfusionsprozess, dann ist aus. Dann kann er keine Energie mehr erzeugen. Das heißt, er hört auf, eine Sonne zu sein. Und dann stürzt er unter der gewaltigen Schwerkraft, die da ist, zusammen. Und zwar in unheimlich kurzer Zeit. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Gebilde, das vielleicht so groß ist unter Umständen wie unser ganzes Sonnensystem, kann ohne weiteres sein, so ein Riesengebilde, stürzt zusammen in Minuten, Stunden maximal, stürzt zusammen, verdichtet sich dabei immer mehr unter der Schwerkraftwirkung, dadurch heizt es sich unheimlich auf, weil unter dem Druck, der da des Zusammensturzes entsteht eine ungeheure Hitze und da entsteht so viel Energie dabei, dass dann auch aus dem Eisen höhere chemische Elemente künstlich zusammengeschmolzen werden können, kann man sagen. Und dadurch entstehen so Elemente bis hinauf zum Uran. Und Spuren, und wenn das zusammenstürzt, zum Schluss endet das mit einer gewaltigen Explosion, weil diese ganze Energie dann zum Schluss das hinausschleudert in den Kosmos. Also das ist der Lichtblitz, den man dann als sogenannte Supernova am Himmel unter Umständen sehen kann. Die kann so hell sein, dass der Stern dann sogar am Tag sichtbar wird. Gab es immer wieder in vergangenen Jahrhunderten, hat man das berichtet, plötzlich ein neuer Stern, der am Himmel, der Nova heißt neuer Stern ist damit gemeint. Man hat damals noch zwischen Nova und Supernova unterschieden. Also Nova ist, wenn ein kleinerer Stern so zusammenbricht und da auch explodiert, tut sie immerhin was, aber die ganz großen sind eben diese Supernova-Explosionen, die sind um Größenordnungen heller und sehr selten. Aber die erzeugen also die höheren chemischen Elemente auch.
Welche Wertzahl hat das Uran?
Uran ist das Element Nummer 92.
Und Eisen?
Und Eisen hat 53, wenn ich jetzt nicht irre. Also da hört eben der natürliche Kernfusionsprozess, der möglich ist, auf. Weil natürlicherweise läuft er nur ab dann, wenn im Endeffekt durch die Kernverschmelzung Energie freigesetzt wird. Nur dann geht die Reaktion in die Richtung. Ansonsten wird die Gegenreaktion die bevorzugte, der Zerfall. Weil dann wird, wenn es zerfällt, Energie frei. Das ist eben bei den radioaktiven Elementen der Fall. Aber in dieser Supernova-Explosion ist so ein riesiger Energieüberschuss da, dass da künstlich alles zusammengepackt werden kann, was eigentlich gar nicht wirklich zusammengehört und auch nicht auf Dauer hält. Daher entstehen dann auch diese radioaktiven Elemente. Und
die hat die Erde eingefangen?
Die hat die Erde bzw. die Sonne in Spuren eingefangen und besonders die Erde hat es besonders eingesammelt, weil auf der Sonne selber findet sie wenig von Uran, aber auf der Erde ist doch immerhin ein gewisser Anteil. Also wir haben diese Schlacke eingesammelt irgendwo. Und das heißt, wenn wir Kernkraft betreiben, das macht auch den großen Unterschied, weil alle anderen Energiequellen sind durchgehend Sonnenenergie, hängen mit unserer Sonne zusammen. Da habe ich plötzlich Sternenenergie drinnen von weiß Gott wo und aus weiß Gott welcher Vergangenheit. Also da halse ich mir ganz, ganz alte Dinge eigentlich auf mit einer unglaublich großen Vernichtungskraft, im Grunde Zerfallskraft, weil diese radioaktiven Elemente sind eigentlich sterbende Elemente. Weil die alles, was übers Eisen hinausgeht, ist eigentlich von seiner Natur aus nicht wirklich dauerhaft stabil. Daher fangen da die ganzen radioaktiven Elemente an. Alles, was schwerer ist als Eisen. Das Es gibt einzelne, die dann trotzdem stabil sind, da gibt es dann so kleine Stabilitätsinseln, aber im Großen und Ganzen zerfallen die alle. Und
ja, das Eisen rostet nur.
Das Eisen rostet nur.
Aber wird auch ausstrahlen können.
Ja, naja, es ist so, man muss ja, also wenn man es jetzt rein nüchtern naturwissenschaftlich betrachtet, Rosten ist ein chemischer Vorgang. Beim chemischen Vorgang ändert sich an den Elementen, die dann beteiligt sind, nichts. Sie werden nur anders zusammengemischt irgendwie. Das heißt, wenn es Eisen rostet, dann verbindet sich es mit Sauerstoff und Wasserstoff auch ein bisschen. Also weil Wasser ist auch immer ein bisschen notwendig beim Rosten. Also es entsteht so eine Art Eisenoxid, Hydroxid zum Beispiel. Aber die chemischen Elemente, die beteiligt sind, ändern sich nicht. Es ist Eisen dabei, es ist Sauerstoff dabei, es ist Wasserstoff dabei und die waren vorher auch da, nur halt getrennt voneinander. Aber bei einer Kernreaktion verändert sich das chemische Element selber. Also zum Beispiel, wenn das Uran zerfällt, dann zerfällt es in zwei Elemente, die annähernd gleich schwer sind, was weiß ich, Barium und irgendein Pendant dazu, ich weiß es jetzt nicht genau auswendig. Meistens sind zwei annähernd gleich schwere Hälften, aber es sind andere chemische Elemente.
Da gibt es ja noch den Begriff schweres Wasser.
Ja, naja, das schwere Wasser, es gibt von allen chemischen Elementen sogenannte Isotope. Was heißt das? Jedes chemische Element hat einen ganz bestimmten Aufbau. Ein bisschen fast auf die Atomtheorie eingehen, wobei man Atom sich aber nicht als kleines Ding oder sowas vorstellen darf. Aber Atom ist eine Art Gestaltungskraft, wie die Materie im Kleinsten gestaltet ist, sagen wir es einmal so. Und da ist das Grundprinzip, dass es einen elektrisch positiv geladenen Kern gibt und eine elektrisch negativ geladene Hülle. Die Hülle nennt man die Elektronen und der Kern bilden die Protonen. Protos, das erste, also das ursprünglich, dann nennt man sie Protonen. Und die Protonen sind positiv geladen und die Elektronen elektrisch genau entgegengesetzt, also negativ geladen, aber genau in der gleichen Stärke. Daher habe ich im Kern immer gleich viele Protonen wie Elektronen in der Hülle, sonst wäre das Ganze nicht elektrisch neutral und wenn es das nicht wäre, dann hätten wir eine sehr schwierige Welt, weil dann würden dauernd Blitze zucken und es würden dauernd die Haare zu Berg stehen, weil eine unheimliche elektrostatische Ladung überall da wäre. Das ist also in der Regel nicht der Fall, außer wenn ein Gewitter kommt oder so, manchmal schon, ja, aber das ist so nur die Spitze des Eisberges, weil diese Kräfte, die elektrischen Kräfte sind in Wahrheit unheimlich stark. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt aus der Schule, gleichnamige Ladungen stoßen einander ab. Nur ungleichnamige ziehen einander an, so wie beim Magneten Nord- und Südpol. Aber das heißt, Plus und Minus ziehen einander an, aber Plus und Plus stoßen einander ab. Jetzt habe ich in dem Kern einen Haufen Protonen drinnen. Stellen wir es uns jetzt einmal so als konzentrierte Ladungen vor, eigentlich muss der Kern auseinanderfliegen, weil lauter positive Ladungen sind. Der steht also unter einem ziemlichen Drang auseinanderzufliegen. Damit das nicht passiert, weil es gibt nur ein einziges chemisches Element, nämlich das einfachste und erste, den Wasserstoff, das hat einfach nur ein Proton im Kern und ein Elektron in der Hülle. Da kann nicht viel passieren. Die ziehen zwar einander an, aber das Elektron bewegt sich irgendwie, sagen wir jetzt primitiv durch Fliehkraft, hält sich das in Bewegung. Stimmt nicht wirklich so ganz, aber weiß bei eben nicht, wie ein kleines Planetensystem in Wahrheit ausschaut. Aber bleiben wir jetzt bei der Krücke. Also da wird das funktionieren, aber schon wenn ein zweites Proton im Kern dazukommt, muss das eigentlich auseinanderfliegen. Also ich brauche noch irgendwas, was das zusammenhält, den Kern. Und da gibt es jetzt die sogenannten Neutronen, die sind primitiv gesprochen der Klebstoff, der die, die Protonen zusammenhält. Und diese Verbindungskraft ist sogar noch stärker als die elektrische Kraft. Das heißt, die überwindet dieses Auseinanderfliegen, die zusammenhaltende starke Kernkraft, wie man sie nennt. Das ist die eigentliche Kernkraft. Die ist größer noch, deutlich größer als die elektrische Abstoßungskraft. Und die wirkt aber nur dann, wenn ich Protonen und Neutronen im Kern habe. So, beim Wasserstoff brauche ich noch kein Neutron. Und im normalen Wasser ist Wasserstoff drinnen, H2O. Das H ist der Wasserstoff. Beim schweren Wasser habe ich eine Variante des Wasserstoffs drin. Das hat nämlich jetzt nicht nur ein Proton im Kern, sondern zusätzlich auch ein Neutron. Und das nennt man ein Isotop. Isotopos heißt am gleichen Platz. Das heißt, im System der chemischen Elemente, im sogenannten Periodensystem, steht es am selben Platz, weil der Platz wird zugewiesen auf der Anzahl der Protonen im Kern. Also ein Proton ist Wasserstoff, zwei Protonen ist Helium und so geht es weiter. Das heißt, dieser schwere Wasserstoff, der jetzt dieses Neutron im Kern hat, und das Neutron hat in etwa dieselbe Masse wie ein Proton, das heißt, das ist fast doppelt so schwer dadurch, weil das Elektron, das ist so leicht, das zählt fast nicht. Also ist der schwere Wasserstoff doppelt so schwer als der normale Wasserstoff. Und wenn ich jetzt aus dem Wasser unter Anführungszeichen bilde, dann habe ich schweres Wasser. Also der Chemiker schreibt dann halt für das normale Wasser H2O, da ist H das Wasserstoff Hydrogenium und O ist der Sauerstoff Oxygenium, und für das schwere Wasser, da ist jetzt, nennen wir es nicht mehr Wasserstoff, sondern man kürzt, hat sogar ein eigenes Zeichen dafür gemacht, nennt es Deuterium. Deuteros ist das zweite. Und dann wird die D2O.
Und das entsteht bei der Kernkraft?
Das kann in Kernreaktoren erzeugt werden, ist in Spuren, aber auch im natürlichen Wasser drinnen. Also weil normal bei allen chemischen Elementen, die man in der Natur findet, also mit ganz, mir fällt jetzt gar keine Ausnahme ein, hat man eben nicht nur ein Isotop, sondern es gibt immer ein paar verschiedene, wobei oft eines den größten Anteil ausmacht, also 99,99% ist Wasserstoff in Wahrheit, aber ein bisschen was ist eben schwerer Wasserstoff auch drinnen. Und wenn man noch genauer schaut, findet man noch schwereren Wasserstoff, der hat sogar zwei Neutronen im Kern. Also ein Proton und zwei Neutronen. Das heißt, der ist dreimal so schwer als der normale Wasserstoff. Aber der ist nur in Spuren drinnen. Variiert teilweise die Zusammensetzung, je nachdem, wo ich das finde. Von dem heraus kann man heute sehr genau analysieren, von wo ein Stoff herkommt. An der Isotopenzusammensetzung kann ich das genau erkennen. Das kommt aus Texas, dort von dem Ort gibt es die und die Isotopenzusammensetzung. Die ändert sich irgendwo in den Kommastellen hinten. Unterschiede sind ganz winzig. Aber man kann dadurch genau lokalisieren, von wo das herstammt. Weil die Zusammensetzungen wechseln einfach. Ganz, ganz leise. Also, und das heißt, man kann dort wirklich auch drinnen natürlich sehr viel lesen an Entwicklung, was da an Prozessen passiert ist, die anders sind, als sie woanders waren. Das sind diese Spuren, von denen da im goldenen Stein die Rede ist. Unter anderem. Diese ganz feinen Spuren drinnen, die lesen zu können. Also, das heißt durchaus auch, unsere moderne Naturwissenschaft ist mitbeteiligt daran, da ein bisschen zu lesen, da nur sie verstehen den geistigen Hintergrund nicht. Das ist das Problem. Sie glauben, sie haben es nur mit Materie zu tun. Allerdings, wenn man dann genauer fragt, was ist Materie eigentlich, Ja, Atome und Protonen und Neutronen, das passt schon. Von mir aus kann man die Protonen noch weiter sagen, das sind sogenannte Quarks drinnen, die eine Rolle spielen. Aber wie man das vorstellen soll, was das eigentlich ist, da wird es ziemlich dubios dann. Weil's, was man mit Sicherheit sagen kann, sie sind keine räumlich fassbaren Dinge. Ich kann zwar sagen, sie wirken an einem bestimmten Ort, aber sie sind nicht so wirklich greifbar. Also da kommt die ganze Geschichte, Quantentheorie und so weiter. Eigentlich sind es Wellen, Schwingungen, eigentlich selbst das Elektron der Hülle ist in Wahrheit eine gewisse Wahrscheinlichkeit, das sogar am Ende des Universums zu finden, obwohl es eigentlich zu dem Atom da dazugehört. Es ist nicht einfach nur da, sondern es ist überall ein bisschen, aber überall nicht wirklich, sondern wenn ich es messe, habe ich halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, es da oder dort zu finden. Was anderes kann ich nicht sagen.
Und am Ende ist es Erscheinung.
Ist es Erscheinung. Ja, quantenmechanisch muss man sogar sagen, eigentlich, solange ich es nicht messe, ist es gar nicht da. Weil es ist nicht entschieden, wo es erscheint. Erst durch die Messung entscheide ich jetzt, dass es da oder dort oder irgendwo überhaupt erscheint. Das heißt, der Begriff der Materie ist sehr schwierig geworden. Man kann gut rechnen damit, aber sich vorstellen, was es eigentlich ist, wird immer schwieriger. Also auf jeden Fall hat es nichts zu tun mit dem, was wir uns normal unter Materie vorstellen, sprich irgendein Gegenstand, den ich im Raum angreifen kann. Halt, stellen wir einen kleinen vor von mir aus, aber das Bild ist weg. Das ist hier und da nützliches Modell, aber jeder Physiker weiß, dass das im Grunde nur eine Krücke ist, also die nicht der Realität entspricht. Also nur marginal bestimmte Qualitäten abbildet und dann kann ich es halt mathematisch fassen damit, aber das ist kein Bild der Wirklichkeit. Also das heißt,
passt in das System Erde hinein.
Ja, ja.
Also systemkonform.
Es ist systemkonform, passt gut hinein, man kann auch wunderbar mit dem allen umgehen, aber man steht heute genau davor, dass man sagt, okay, wir sind Materialisten, aber was wir ganz genau wissen, ist, dass wir keine Ahnung haben, was Materie eigentlich ist. Das ist im Grunde das Ergebnis, was rauskommt.
Aber wir wollen es beherrschen.
Ja, wir wollen es beherrschen. Bis zu einem gewissen Grad schaffen wir es ja. Ich meine, wir kommen halt in sehr kritische Bereiche, dort gerade mit der Kerntechnik oder so. Wo man halt schon teilweise sehr herumstochern in einem Gebiet, wo wir uns gar nicht auskennen. Weil je mehr ich ins Kleine komme, umso unvertrauter wird die Welt, sage ich mal, die dort ist. Man kann zwar rechnen, aber man kommt selbst dort in Bereiche hinein, wo unsere Rechnungen sehr unsicher werden. Und das ist ja eine der großen letzte Herausforderung, aber eine der großen Herausforderungen der Physik unserer Zeit, die Quantenmechanik mit der Relativitätstheorie von Einstein zusammenzubringen. Die widersprechen einander nämlich in Wahrheit. In der Praxis macht es meistens nicht sehr viel aus, weil die Relativitätstheorie ist für die kosmischen Dimensionen zuständig, also für große Räume, und erklärt die Schwerkraft. Die Schwerkraftwirkungen, die im Großen, also die Gestalt des Kosmos bestimmen, und die Kernkräfte und das alles, das bestimmt halt im Kleinen, im ganz winzig Kleinen. Aber was tue ich, wenn ich mit beiden zusammenkomme, wenn ich untersuchen will, die Schwerkraftwirkung im ganz kleinen Bereich zum Beispiel? Schon eine Frage mit der Entstehung des Universums, da hat man Urknalltheorie. Ja, wenn das wirklich so gewesen sein sollte, dann ist es also aus einem Punkt heraus sozusagen der ganze Kosmos explodiert. Dann habe ich aber jedenfalls dort genau das Problem. Da habe ich den ganzen Kosmos jetzt in einem Punkt zusammen. Und jetzt bin ich im winzigst Kleinen drinnen, und das heißt, plötzlich muss dort die Relativitätstheorie mit der Quantentheorie zusammenpassen. Sonst kann ich das nicht irgendwie physikalisch beschreiben, sondern das eine sagt so, das andere sagt so, und ich weiß erst nichts. Also bastelt man jetzt seit einigen Jahrzehnten schon an einer sogenannten Quantengravitation. Es gibt eine ganze Reihe Modelle dazu, aber es ist bis jetzt immer noch nicht gelungen. Nur eines zeichnet sich ziemlich ab, was auch sicher richtig ist, dass Raum und Zeit als solche keine grundlegenden Größen sind, sondern auch nur Erscheinungen. Also es gibt den Raum eigentlich nicht und es gibt die Zeit eigentlich nicht. Sondern es ist etwas, was ich anders beschreiben muss. Also die Physik kommt an die Grenzen, wo wir mit unserem sinnlichen Vorstellungsvermögen, einfach mit unserem gewohnten, überhaupt nicht mehr weiterkommen. Und das hat sie gemeinsam natürlich mit dem Geistigen, dass dort auch die sinnliche Vorstellung nicht mehr passt. Das ist das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, mit den Imaginationen. Ich kann sie zwar nur in sinnlichen Bildern schildern, sonst kann ich gar nicht reden darüber, weil wie beschreibe ich es sonst? Da kann ich sagen, und es wird aber niemand verstehen. Also das heißt, ich kann es nur durch Vergleiche mit sinnlichen Eindrücken schildern, aber ich muss mir bewusst sein, es hat mit dem Sinnlichen in Wahrheit nichts zu tun. Sondern ich kann nur eine bestimmte Seelenstimmung dadurch erzeugen, die mich in die richtige Richtung führt. Und dann, wenn ich Glück habe, leuchtet mir selber die Imagination irgendwann auf und dann weiß ich erst, was es wirklich ist. Vorher weiß ich es nicht. Vorher habe ich nur eine Übersetzung ins Sinnliche. Und auf ihre Art ist dasselbe aber bei der Physik zum Beispiel der Fall. Sie spricht über Sachen, die sinnlich nicht beschreibbar sind. Sie ist also in einem vielleicht nicht übersinnlichen, sondern untersinnlichen Bereich, aber jedenfalls ist sie draußen aus dem sinnlich-physischen Bereich. Das ist das Interessante daran. Und da nicht zufällig ist die Geburtsstunde der Quantentheorie, mit der das begonnen hat, dass das Bild ins Wanken geraten ist, nämlich gar noch nicht so sehr mit der Relativitätstheorie, die 5 Jahre später erst entsteht, die ist im Grunde der Abschluss der alten Physik, der alten klassischen Physik, aber mit der Quantentheorie, die 1900 entsteht, also die ihren Anfang nimmt, den allerersten Anfang mit Max Planck, die stößt vor in den nicht-sinnlichen Bereich. Untersinnlich, okay, von mir aus, aber es ist, dort hört auf, das Sinnliche einen Sinn zu machen. Ich kann mir zum Beispiel die kleinsten Teilchen, wenn ich schon das Wort gebrauche, nicht nur als Teilchen, sondern als Welle vorstellen. Und es ist beides gleichzeitig oder, ich muss dazu sagen, weder noch. Ihr könnt es euch aussuchen, entweder es ist zugleich Teilchen und Welle, das heißt, es ist zugleich an einem einzigen Punkt des Raumes konzentriert und zugleich über das ganze Universum als Welle ausgebreitet. Und das gilt für jedes Elektron, für jedes Proton, für alles. Was stelle ich mir jetzt wirklich vor darunter? Ist unheimlich schwierig. Also es ist nicht in sinnliche Begriffe wirklich zu fassen. Ich kann es nur als Grenzbilder nehmen, Teilchen, Welle. Aber es ist mit Sicherheit weder das eine ganz noch das andere ganz. Und eine Mischung passt nicht so wirklich ganz. Und das zeigt man gerade immer das, je nachdem welches Experimente macht, zeigt es sich mehr als Teilchen, das heißt, es zeigt mehr die Wirkung in einem kleinen Fleckerl, in einem kleinen Bereich, oder es zeigt diese weiträumige Ausbreitung.
Das ist auch der Grund, warum ein Lichtstrahl in einem Raum eingefangen ist oder den Raum beleuchtet. Sonst müsste er wieder zurück gehen, wenn er in den Raum reinkommt.
Ja, Licht ist in dem Bereich sowieso ein ganz besonderes Phänomen, und gerade die Quantentheoretiker, gerade mit dem Licht, das ist eines der beliebtesten Objekte, mit denen, also Objekte, Riesenanführungszeichen dazu, mit denen man sich beschäftigt. Weil auch Licht ist nach der Quantentheorie entweder ein Lichtteilchen, Photon, oder es ist eine Lichtwelle. Nein, nicht oder, sowohl als auch, oder weder noch.
Nur je nachdem, welches Experiment ich mache, zeigt es mir mehr das eine Gesicht oder mehr das andere Gesicht. Aber keines ist es wirklich ganz.
Sind wir eben wieder am Anfang. Beim Licht waren wir.
Sind wir wieder beim Licht, beim Sonnenlicht. Jetzt sind wir wieder hingekehrt. Also da sind eine ganze Menge Geheimnisse zu entdecken. Und man muss dazu sagen, das Rosenkreuzertum hat eben die Aufgabe, das auch auf dieser bis in diese physikalische Ebene hinein zu verfolgen, durchaus. Also das heißt, das Rosenkreuzertum ist etwas, was nicht im Widerspruch zur materialistischen Physik steht, die ihren Materialismus eh selber de facto überwindet. Überwinden muss, also oder teilweise schon hat, auch wenn es so in der Vorstellung noch nicht ganz angekommen ist. Weil es ist doch so, ich meine, 98% der Physiker begnügen sich damit, dass die Formeln funktionieren, dass die Experimente funktionieren, dass ich was damit machen kann. Da kriege ich sowieso einen Knopf im Hirn, wenn ich darüber nachdenke, was das wirklich sein soll. Das interessiert mich gar nicht, sondern mich interessiert, was ich damit tun kann. Das ist gar nicht so schlecht, diese pragmatische Ansicht, weil sie immerhin besser ist, als irgendwas hineinzuspekulieren und groß auszudeuten, so oder so, weil da müsste wirklich die geistige Wahrnehmung anfangen. Da steht dann beim Rosenkreuzertum. Daher, ja, eine ganz interessante Aussage von Rudolf Steiner, wo er schildert, also, warum durch Christian Rosenkreuz der Impuls gegeben wurde, die Rosenkreuzer Geheimnisse, sprich also den geistigen Hintergrund, warum es notwendig ist, jetzt in unserer Zeit das an die Öffentlichkeit zu bringen, was ja vorher eigentlich so in einem geschlossenen Orden irgendwo war. Und da nennt er die Entwicklung der Naturwissenschaft. Dann nennt er insbesondere die sogenannte Spektralanalyse. Also Spektralanalyse heißt im Grunde, wenn ich durch ein Prisma einen schmalen Lichtstreifen betrachte, dann spaltet sich das ja scheinbar in Farben auf. Also es entsteht dieses Farbspektrum eben. Und nicht nur das Farbspektrum entsteht, es sind darin auch feine Linien drinnen. Die hängen zusammen damit, dass jedes chemische Element da seinen Fingerabdruck hinterlässt. Weil jedes Element schluckt ganz bestimmte Farben, da habe ich immer eine schwarze Linie. Das heißt, ich kann genau jedes chemische Element an den schwarzen Strichen, die drinnen sind, erkennen. Dadurch kann ich zum Beispiel feststellen, welche chemischen Elemente auf der Sonne, zumindest in der Sonnenatmosphäre sind, nach den Strichen, die drinnen sind. Und die sind ganz fix und charakteristisch gegeben. Und dadurch kann ich sogar bei fernsten Sternen feststellen, welche chemischen Elemente dort drin sind. Kann man halt genau analysieren. Also es gibt, weil die meisten Sterne bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff, Gas und Helium. Das ist der Hauptbestandteil. Das macht 99% mindestens aus. Aber ein bisschen Spuren sind auch schwerere chemische Elemente drinnen, bei großen alten Sternen unter Umständen bis zum Eisen hinauf sogar. Und das kann ich an den Linien erkennen, die drinnen sind.
So nach einer Kodierung.
Ja, es ist ein ganz eigenartiger Code, der drinnen ist. Es ist für jedes chemische Element charakteristisch und ich kann das bis zu einem gewissen Grad relativ genau sogar quantenmechanisch vorher berechnen. Das hängt davon ab, nämlich wie die Elektronen in der Hülle des Atoms verteilt sind. Wenn da Licht hineinkommt, dehnt es diese Elektronenhülle aus und welche Farbe des Lichtes das bewirken kann, das hängt vom genauen Bau dieser Elektronenhülle ab. Und das kann ich quantenmechanisch sogar vorausberechnen. Das heißt, ich kann sogar vorausberechnen, welche Linien da erscheinen müssten und siehe dort, genau die erscheinen auch tatsächlich. Also die Theorie funktioniert ganz gut. Und das heißt, ich kann das wunderbar analysieren, ich kann auf die Art aber auch feinste Mengen so analysieren, indem ich es mit Licht durchstrahle und nachher das durch Spektrometer laufen lasse und die Linien mal anschaue. Also das heißt, ich kann zum Beispiel nicht mehr Münze in die Hand, lege es wieder weg, gebe Wasser drauf, nehme einen Tropferl in eine Pipette, gebe das in den Analysator, kann ich genau feststellen, die Zusammensetzung der Münze. Hat sich genug gelöst davon, dass ich die Zusammensetzung der Münze erkenne. Zumindest welche Materialien drin sind. So viel ist immer löslich davon, dass ich das mitkriege. Geht wunderbar. Weil ich brauche dazu minimalste Mengen. Also im Grund brauche ich nicht viel mehr als ein paar Atome davon, das reicht schon. Die Instrumente sind mittlerweile empfindlich genug, weil ich kann das verstärken, da gibt es also so Photomultipler, die verstärken das. Im Grund ein einziges Licht, ein einziger Lichtblitz, sprich ein einziges Lichtquant, ein einziges Photon reicht aus. Ich kann das verstärken, das eine löst aus, dass wieder 10 gleichartige ausgelöst werden und die 10 lösen wieder aus. In einer kurzen Zeit habe ich Hunderttausende, das heißt, ich kriege einen ganz starken Impuls aus dem einen einzigen heraus. Und das heißt, ich kann aus einem einzigen Lichtblitz alles feststellen. Steht alles drinnen. Also da. Das heißt, aber da sieht man, wie die Struktur des Materiellen sich im Licht abbildet. Oder? Im Licht steht es drinnen. Oder ist es umgekehrt, dass die Materie eigentlich aus dem Licht entstanden ist? Das ist die nächste Frage. Nicht? Woher kommen eigentlich diese Kräfte, dass die chemischen Elemente genau diesen Bau haben, dass diese Linien zustande kommen.
Eigentlich sind es Informationen.
Ja, es sind Informationen. Und das Ganze wird, wenn man so will, gesteuert über Naturgesetze und gewisse Naturkonstanten. Die machen nämlich den Feinbau aus, die regulieren das. Und das Spannende daran ist, die Naturkonstanten, also das ist zum Beispiel die Schwerkraftkonstante, also die Gravitationskonstante, die elektrische Feldkonstante, also die Anziehungskraft, die elektrische bedeutet, dann natürlich die Kernkraft, die starke Kernkraft, die ist auch durch eine bestimmte Konstante reguliert. Und das Ganze ist so fein abgestimmt, dass überhaupt die chemischen Elemente möglich sind. Wenn nur eine dieser Konstanten ein Hundertstel Prozent abweichen würde, dann könnte es maximal den Wasserstoff geben, wenn überhaupt. Ansonsten nur Protonen und Elektronen, die halt frei herumschwirren, und dann gäbe es keine Sterne, dann gäbe es schon gar nicht so Planeten wie unseren, das alles gäbe es nicht, sondern es würde alles auf einer primitiven Ebene bleiben. Und der Punkt ist, warum aber die Naturkonstanten gerade diese Größe haben, die sie haben und die so erstaunlicherweise die einzige Möglichkeit bietet, dass überhaupt so ein komplexer Kosmos entsteht, wie wir ihn vor Augen haben, das kann man nicht sagen. Die Physik zumindest kann es nicht sagen, weil die Naturkonstanten kann ich eigentlich nur messen, zur Kenntnis nehmen, sie sind so und so. Sie könnten theoretisch auch anders sein. Das wäre mit den Naturgesetzen genauso vereinbar, nur wäre die Welt halt eine sehr eintönige dann. Also wird halt kein Reichtum bieten. Und überhaupt, dass so etwas wie biologisches Leben entstehen kann, dass also zum Beispiel ein chemisches Element wie der Kohlenstoff entstehen kann, das praktisch unbegrenzt viele verschiedene chemische Verbindungen zulässt, das ist das Wunder des Kohlenstoffs, das einzige chemische Element, das das kann. Alle anderen bilden vielleicht 5, von mir aus 10 oder 20 chemische Verbindungen Ende. Mehr geht nicht. Der Kohlenstoff hat die wunderbare Eigenschaft, dass sich endlos Kohlenstoffatome zu fantastischen Gebilden zusammenhängen können. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Kohlenstoff sagt, oder Stein, das ist der Stein der Weisen, das haben die Alchemisten mit dem Stein der Weisen eigentlich gemeint. Weil der ist das Wunder. Und mit dem Kristall, darum erinnert euch, die
goldene Kugel wurde mit einem Diamanten aufgeschnitten. Was ist Diamant? Diamant ist Kohlenstoff. Kristallisierter Kohlenstoff. Daher ist der Diamant eigentlich genau das Bild für diese Ich-Kraft. So wie das kristalline Gewand, das die dann zum Schluss bekommen. Eigentlich ist es ein Kohlenstoffgewand, wenn man so will. Also das hat unheimlich viel mit dieser Ich-Kraft zu tun, die aber bis ins Physische hinein gestaltend wirkt. Also gerade im Kohlenstoff wirkt das gestaltend. Das ist das spannende Wunder eigentlich. Und wie das dann so weit kommt, dass ein ganzes Lebewesen gestaltet wird aus dem Zusammenwirken dieser Kräfte, wo natürlich dann der Ätherleib mit der Rolle spielt und diese Dinge, da steht die Wissenschaft in Wahrheit noch vor riesigen Rätseln. Ein riesigen Rätsel. Mit jeder neuen Entdeckung wird es eigentlich immer deutlicher, wie wenig man weiß. Also, ich habe das sehr erzählt, vorher kurz ein bisschen, war doch so bis zur Jahrtausendwende ungefähr der große Renner mit Gentechnik und Genetik und Klonen und die ganzen Geschichten und überhaupt alles liegt in den Genen und für jede Krankheit findet man Gen oder sonst was oder für die Gescheitheit oder für die Dummheit. Es ist dann ziemlich still geworden, interessanterweise. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In Wahrheit ist es relativ still geworden, weil man mittlerweile weiß, dass das alles ein Schmarrn ist. Das macht höchstens 1% von der ganzen Geschichte aus. Und man weiß mittlerweile, dass ein und dieselbe genetische Anlage zu völlig unterschiedlichen Aussehen, zu völlig unterschiedlichen Eigenschaften führen kann unter Umständen, dass unterschiedliche genetische Anlagen zu sehr ähnlichen Aussehen führen können. Und wie das alles funktioniert, weiß man noch nicht. Jedenfalls die Dinge gehen und daraus wird die Eigenschaft oder die Eigenschaft oder die Eigenschaft, ist völliger Schwachsinn. Man weiß, dass es mittlerweile ein riesiges sogenanntes epigenetisches System gibt, das unter anderem steuert, ob Gene aktiv werden oder nicht aktiv werden. Und das ist mindestens so bedeutsamer, wahrscheinlich viel bedeutsamer noch als die eigentliche genetische Anlage. Und dieses System kann teilweise auch vererbt werden, unabhängig von den Genen. Der Albtraum der Evolutionsbiologen scheint wahr zu werden, geht noch zurück so auf Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es den Darwinismus, den kennen wir alle, weniger bekannt ist der Lamarckismus, der bis heute bei den Biologen verlacht wird, was heißt Vererbung erworbener Eigenschaften. Beim Darwin ist es ja so, durch irgendeinen Zufall verändert sich halt das Erbmaterial, das Überlebensfähige bleibt über und dadurch entsteht die Entwicklung. Aber es ist ein völlig blinder Prozess. Das ist der Darwin. Also, weiß ich nicht, von 1000 Möglichkeiten gehen 999 unter, weil sie nicht lebensfähig sind, aber eins ist zufällig besser und das pflanzt sich fort. Und dadurch entsteht zum Schluss der Mensch. Glaubt man halt, das ist also heute.
Du müsstest eigentlich als letzter überbleiben,
oder? Ja.
Müsste
dann überbleiben. Müsste eins überbleiben, genau, und dem wird dann fad, weil dann ist er alleine. Ich meine, es ist heute ein bisschen differenzierter, das Bild schon, muss man dazu sagen, aber trotzdem, der Grundgedanke bleibt da. Das andere war der Lamarckismus, der sagt, naja, es gibt halt Tiere, zum Beispiel, das ist das alte Beispiel, was gebraucht wird mit den Giraffen. Es gab halt unter den Giraffen ein paar, die geschickter waren, den Hals zu dehnen, um die Blätter oben zu erreichen und so mit der Zeit, durch das immer wieder sich strecken, ist halt der Hals länger geworden. Und das wird natürlich verlacht. Das ist natürlich auch so auf die Art ein primitives Bild. Aber tatsächlich weiß man heute, es gibt sehr wohl durch Übung erworbene Eigenschaften, die vererbt werden. Allerdings nicht über die Gene oder jedenfalls nicht primär über die Gene, sondern über dieses ganze epigenetische System. Das ist sehr komplex.
Man weiß noch gar nicht, was da alles mit der Rolle spielt. Man weiß nur, dass das auch einen Einfluss auf das genetische System hat und das verändert und bearbeitet, aber sehr kompliziert. Also wenn man da die Bücher heute liest, liest man fast auf jeder Seite, aber wie das genau funktioniert, welcher Zusammenhang besteht, wissen wir noch nicht. Das ist sehr interessant. Also vor so nur 15 Jahren hat man den Eindruck gehabt, sie wissen alles. Bis auf ein paar kleine Komma, die nicht sehr wichtig sind. Heute steht da wirklich auf fast jeder Seite, ist noch nicht aufgeklärt, müsste noch überprüft werden und Versuche sind im Gange oder man weiß noch nicht, wie man es untersuchen soll. Also das ist immer in der Wissenschaft das Spannende, dass wenn sie sagen, jetzt haben wir die große Erkenntnis, dann kannst du warten, 5 Jahre später ist alles über den Haufen geworden. Es bleibt ein bisschen was über, natürlich. Aber man weiß nur, das ist 1%, und vom Rest wissen wir noch nichts. Es geht plötzlich ein Riesentor auf und da ist einmal ein schwarzes Loch, wo ich noch gar nichts sehe. Und dieses schwarze Loch sozusagen führt immer mehr in Bereiche hinein, wo man eben mit dem sinnlichen Vorstellungsvermögen allein nicht weiterkommt. Also so die simplen Vorstellungen, auch wie dann das Leben entsteht und wie die Formbildung entsteht, die simplen Systeme, wie man sie sich gedacht hat seinerzeit, ist weit weg von der Realität. Das ist wesentlich komplexer. Das heißt, da lauert nur die Entdeckung des Ätherleibs irgendwo dahinter, als das System, das gestaltend dahinter wirkt.
Aber das Volk denkt noch mit den simplen.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ich meine, auch in der Praxis der Naturwissenschaft, weil es bleibt ja kaum was über. Entweder du hast wirkliche Imaginationen, dann hast du ein übersinnliches Wahrnehmungs- und Vorstellungsvermögen, wenn man so will, dann kannst du konkret auf die nächste Ebene einsteigen. Ansonsten kannst du es maximal mathematisch irgendwie fassen, weil da brauche ich keine Anschauung mehr. Da arbeite ich im unanschaulichen Bereich. Ich drücke es in Formeln aus einfach und sage, es interessiert mich nicht, wie das ausschauen soll, Hauptsache es funktioniert. Darum ist die Mathematik natürlich, also namentlich in der Physik, so beliebt. Und dadurch hat sie auch seine Berechtigung, weil ich damit das Übersinnliche zumindest in abstrakter Form ausdrücken kann. Im Grunde, die mathematischen Gesetzmäßigkeiten, was steckt denn da dahinter, hinter den mathematischen Gesetzmäßigkeiten? Der Zahlenäther letztlich. Der Klangäther, wenn man so will. Quantentheorie, diese Schwingungsformen, Klangäther, der eigentlich dahinter steckt. Der ist die nächste Ebene dahinter. Und die kann ich in sinnlichen Vorstellungen aber nicht fassen, maximal in mathematischen Vorstellungen, weil die Mathematik kommt auch letztlich aus dem Klangäther, ist nichts anderes. Im Großen ist es dann die Sphärenharmonie, die auch dahinter steht. Die steckt dahinter, warum die Naturkonstanten so abgestimmt sind, dass zum Beispiel der Kohlenstoff möglich ist, der das Wunder des physisch in Erscheinung tretenden Lebens ermöglicht. Und so weiter. Also
gut, wenn man in Zukunft die künstliche Intelligenz, also die Rechnungen übernimmt, also die Mathematik, sage ich mal nicht.
Naja, ja, der Punkt ist natürlich, die Mathematik und das Berechenbare hat trotzdem auch seine Grenzen, weil es ist, also zum Beispiel schon, wenn ich übergehe vom Klangäther zum Lebensäther, und den brauche ich eigentlich, um das Leben zu fassen, gerade nämlich das irdische Leben, also wo sich das Ätherische gestaltend bis ins feste physische hinein tätig erweist, da komme ich mit der Mathematik an die Grenzen bereits. Und tatsächlich hat sich ja herausgestellt im 20. Jahrhundert, nicht nur, dass die Berechenbarkeit überhaupt ihre Grenzen hat, nicht einmal die Mathematik selber kann ich auf mathematischem, logischem Weg vollkommen beweisen in ihrer Richtigkeit. Es gibt also Sätze in der Mathematik, die weder bewiesen noch widerlegt werden können mit mathematischen Mitteln. Das ist so in den 30er Jahren Gödel'sche Unvollständigkeitssatz und diese Dinge. Aber das ist nicht das Einzige, da gibt es einige. Also, weil das große Plan war ja eigentlich, okay, wir müssen also zumindest so weit kommen, die Mathematik muss durch Mathematik selber klar beweisbar sein, bis zum letzten Komma. Dann ist das die vollkommene Wissenschaft. So, dann kommt man als nächstes drauf, was eigentlich in Wahrheit ja eh logisch ist, weil sonst ist das wie der Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zieht, dass sie die Mathematik nicht durch sich selber beweisen kann, hundertprozentig bis zum Letzten, weil sonst komme ich irgendwann in einen Zirkelschluss. Und weil ich beweise mich durch mich selber. Weil ich annehme, dass es richtig ist, kommt das Endergebnis raus, dass es richtig ist. Weil irgendwo muss ich mit einem Anfang setzen, der unbewiesen bleibt. Und daher lässt sich, also es, das heißt, es gibt Sätze der Mathematik, die sich mit mathematischen Mitteln nicht beweisen lassen, die nicht entscheidbar sind zum Beispiel. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob er richtig oder falsch ist. Ich kann es mathematisch nicht klären. Damit stehe ich aber an einer Grenze.
Komme ich wieder zum Dualismus.
Stehe wieder irgendwo an. Also das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, wie das mit der künstlichen Intelligenz ausschaut. Das ist, die natürlich in einen Graubereich geht. Angefangen hat das Ganze natürlich mit berechenbaren Dingen. Ist klar, also irgendein fertiges Programm, das abläuft, das, wenn es ich auch als Mensch nicht lang nicht mehr nachvollziehen kann, wirklich, aber das in sich zumindest nach mathematischen Regeln streng abläuft. Damit kommt man an seine Grenzen. Man ist natürlich heute mit den sogenannten neuronalen Netzen bereits auf Systemen, die ein vollkommen chaotisches Verhalten zeigen. Chaotisches Verhalten heißt, dass es also überhaupt nicht vorher berechenbar ist, sondern nur im Vollzug entwickelt sich einfach unvorhersehbar etwas, was aber doch eine gewisse Richtung drinnen hat. Das ist abgeschaut der Funktion unseres Gehirns, der Nervennetze, die da oben sind, die funktionieren auch so. Also das heißt, das Gehirn hat in dem Sinn nicht ein fertiges Programm, sondern je nachdem, wie sich Nervenzellen vernetzen durch die Tätigkeit, die passiert, bilden sich neue Netze, die neue Fähigkeiten widerspiegeln können, zumindest, sagen wir es einmal so. Das heißt, in Wahrheit mit jedem Gedanken, den wir denken, bauen wir in Wahrheit dran. Das wäre auch schon so ein Punkt, zu schauen, wo da jetzt das Geistige in den Bau des Gehirns hineinwirkt. Da rennt man im Moment auch so total an Mauern an. Alle suchen es nach dem Bewusstsein. Wie kann ich mir das erklären? Naturwissenschaftlich stoße ich schon an die Mauer, weil ich kann das zwar objektiv untersuchen, aber wie entsteht plötzlich Bewusstsein, subjektives Erleben? Wie entsteht aus Nervenreaktionen, ich erlebe Rot, ich rieche Rosenduft? Wie kommt das? Ich meine, in Wahrheit können sie es auch nie finden, weil das sind alles die Dinge, die es vorher am Anfang völlig rausgeschmissen haben, alles aufs Berechenbare reduziert, und jetzt wundern sie sich, dass nur das Berechenbare zu finden ist und der Rest nicht. Ist ja eigentlich wunderlich irgendwo. Aber mit dem müht man sich jetzt seit Jahrzehnten ab. Findet interessante Sachen auf dem Weg, aber man findet alles nur nicht das Bewusstsein. Und das Bewusstsein selber ist aber auch nur das Spiegelbild ja des Geistigen, das da drin wirkt. Weil gerade unser irdisches, sinnliches Bewusstsein hängt ja damit zusammen, dass sie unsere geistige Tätigkeit spiegelt am Gehirn.
Aber Sie wollen das Gehirn kopieren und dann sagen Sie, das ist der gleiche Mensch, nicht? Also Sie reduzieren den Menschen.
Ja, ja, natürlich.
Aus seinem Gehirn.
Genau.
Auf den Bau des Gehirns, das kann man scannen und kopieren und haben einen Menschen.
Ja, glaubt man, ja, natürlich. Ich meine, abgesehen davon, dass es auch technisch und lange Illusion ist, weiß natürlich. Aber ja, natürlich. Aber es ist klar, die Naturwissenschaft ist von ihrem ganzen Programm her darauf gerichtet, dass sie nur auf das Objektive geht, das heißt das, was ich von außen betrachten kann. Subjekt wird ausgeschaltet. Das hat natürlich eine gewisse Berechtigung, weil wenn ich meine subjektiven Wünsche und Wunschvorstellungen hineinbaue, dann denke ich mir die Natur so, wie ich es halt gern hätte. Das entspricht nicht der Realität. Aber auf der anderen Seite ist verloren gegangen das Bewusstsein dafür, dass die Objekte für sich ja nicht die Realität sind. Das muss man sehr klar sein. Der Objektbegriff hat ohne dem Subjekt überhaupt keinen Sinn. Objekte existieren nur für Subjekte, nicht an sich. Das eine ist ohne dem anderen nicht zu haben, aber die Naturwissenschaft tut so, als gäbe es in Wahrheit nur die Objekte draußen. Und solange ich mich halt mit Fragen oder mit der toten Materie beschäftige, die zumindest kein hervorstechendes Bewusstsein hat, spielt das keine Rolle. Sozusagen, da komme ich ganz gut zur Rande, wenn ich zumindest nicht ins mikroskopisch Kleine gehe, weil mit der Quantentheorie schaut es dann schon so aus, dass die Objekte plötzlich sehr dubios werden und punktförmig bis unendlich groß zugleich sind. Da wird schon wunderlich erwähnt, aber erst recht natürlich, wenn die Frage des Bewusstseins, also des Subjekts plötzlich, und ich will es aber mit objektiven Mitteln erklären. Und da stochern sie herum und merken nicht, dass die andere Seite einfach völlig vergessen haben, irgendwo da ausgeklammert haben und dass sie es nicht von dort draußen kriegen können, sondern sie müssen es woanders suchen, sie müssen es in der geistigen Entwicklung suchen. Dann komme ich tiefer zu einem Verständnis, was ist das Subjekt eigentlich? Weil das erschöpft sich halt nicht in den subjektiven Wünschen und Gelüsten, sondern da gibt es halt tiefere Ebenen auch noch. Und wenn ich tiefer in die Objektwelt eintauchen will, muss ich in Wahrheit tiefer in die subjektive Welt eintauchen, weil die bringt mir die andere Seite dazu, sonst komme ich nie zu einem vollständigen Verständnis dessen, was draußen ist. Und das sind alles aber so Fragen, die mit dem Rosenkreuzertum immens stark zusammenhängen. Also darum sollte eben die Geisteswissenschaft im Sinne der Anthroposophie ans Tageslicht kommen, eben als die Spektralanalyse entdeckt wurde. Ein zweites Kriterium, die materialistische Entwicklungslehre, sprich also Darwin und die Folgen, also die rein materialistische Entwicklungslehre. Und das dritte interessanterweise, die Entdeckung des Unterbewussten. Also Freud und die ganze Geschichte irgendwo im Umkreis. Also zu entdecken, es gibt bewusste Vorgänge, es gibt unbewusste Vorgänge. Wie ist das? Alles, was, es ist nicht alles das, was wir als Seele bezeichnen oder mit dem Zusammenhang bringen, ist nicht alles bewusst. In Wahrheit ist nämlich der allergrößte Teil unbewusst. Läuft ab. Überhaupt dort, was in die Willenstätigkeit, in die eigentliche geht, sind wir ganz unbewusst. Wir wissen zwar, ich will meine Brille jetzt aufsetzen und ich tue es auch, aber wie das alles funktioniert, dass das wirklich zustande kommt, ist in Wahrheit, wenn man es genau nimmt, ein Riesenwunder für uns. Und es ist ja noch lange nicht gelungen, einen Roboter zu bauen, der nur so einfache Sachen wirklich geschickt zusammenbringt. Weil da so viele feine Bewegungen drinnen sind, das durchschauen wir noch immer nicht genügend. Und auf jeden Fall durchschauen wir es nicht einmal dann, wenn wir es selber tun. Wir spüren nur, aha, ja, jetzt habe ich die Hand so bewegt. Und einer ist halt geschickt, einer weniger geschickt, aber denkt euch nur, wenn wir bewusst steuern müssten, jeden Schritt, den wir machen, jeden Muskel, der da ausgleichen muss. Wir würden entweder in Schockstarre verfallen oder gleich auf der Nase liegen.
Also unser Bewusstsein wäre völlig überfordert damit, das bewusst zu tun. Also im Willen schlafen wir komplett im Grunde. Und gerade im Willen ist aber das Ich am unmittelbarsten drinnen. Und erst
manchmal wundert mich, dass mein Körper überhaupt den Weg findet. Ne?
Ja.
Ist ja das eigentlich. Also ich lebe dann von alleine, nicht darauf, wo ich mir denke, da gehe ich ja eh von selbst.
Ja, ja, eh. Eigentlich ja.
Wenn ich so ein bisschen achte.
Also, das heißt, wir müssen uns auf unser momentanes Ich-Bewusstsein noch nicht so viel einbilden. Es ist ein bisschen was kriegen wir mit davon, was sie tut rundherum um uns, aber das meiste funktioniert unbewusst für uns. Und ja, geschweige denn, das habe ich eh schon am Anfang gesagt, von unserem wirklichen Ich wissen wir auch nichts, weil das wirkliche Ich ist nämlich das dahinter steht, hinter den Bewegungen in Wahrheit. Weil das ist das, was uns unserem Schicksal entgegenführt. Das ist das, was macht, dass ich genau die Bananenschale anvisiere, auf der ich jetzt ausrutschen darf, um mir einen komplizierten Bruch zuzuziehen, der mich jetzt endlich dazu zwingt, 5 Monate einmal Ruhe zu geben. Und einmal mein Leben zu überdenken, sozusagen, weil das braucht. Das macht unser wirkliches Ich, aber nicht unser Ich-Bewusstsein. Also das heißt, von dem wirklichen Ich wissen wir wenig.
Ich habe schon einmal ausprobiert als Jugendlicher.
Ja.
Das mit dabei, weil ich in einem Film gesehen habe, und da gehen die Leute und rutschen aus nicht. Ich habe eine Bananenschale gesehen am Boden und habe es probiert.
Ja.
Und das erste Mal hat es nicht funktioniert.
Ja, ja, genau.
Man auch nicht.
Genau, ist nämlich gar nicht so einfach. Das heißt, das Ich ist raffiniert, dass das schafft beim ersten Mal.
Aber man kann spielen.
Genau.
Ich habe meinen Sohn zu erheitern, bin ihm nachgelaufen. Und da ist zufällig eine Banane am Boden gegeben. Und
ja.
Bin ich ausgerutscht. Im Spiel.
Ja.
Und der hat noch 10 Jahre danach erzählt, ja, da fällt das noch nicht nachgelaufen.
Ja.
Bananenschale ausgerutscht.
Genau. Also, na gut.
Und sein Spieltrieb ist alles greifbar.
Richtig. Ja gut. Der eigentliche 7. Tag, den haben wir jetzt noch nicht angerissen, aber haben wir jetzt ein bisschen ausgelotet, was im Umfeld. Der 7. ist nicht mehr so schwierig. Es gibt schon ein paar Musterstückerl drinnen, ein paar wichtige Punkte, aber wie gesagt, das Hauptwerk ist getan.
Das Sonnenlicht, denke ich, das davor kommt.
Genau. Ich glaube, den 7. Tag werden wir das nächste Mal machen. Danke.